Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinhört. Ja, der Herbst ist da und ich war gerade ein paar Tage an der Mosel unterwegs, wo der neue Jahrgang gerade in den Kellern angekommen ist und auch blubbert, wie ich mich eben schon vergewissern konnte, hier an der Mittelmosel in Trittenheim. Da treffe ich auch meinen heutigen Gast. Winzer sind ja bodenständige Leute und dass eine Winzerin einen Winzer aus dem Nachbarort heiratet, das kommt nicht gerade selten vor. Meistens schmeißt man dann die Weinberge irgendwie zusammen oder beide Betriebe laufen weiter, wie es vorher schon war. Und dann hat man eben einen zweiten, nicht allzu weit entfernten Standort. Manchmal teilt man sich den Keller oder den Trecker oder alles. Etwas komplizierter wird es, ja, wenn die Liebe dann über Gebietsgrenzen hinweg zuschlägt, wie bei meinem heutigen Gast, der großartigen Eva Klüsserath-Wittmann. Wie der Doppelname schon andeutet, hat Eva einen nicht ganz unbekannten Winzer aus Rheinhessen geheiratet, nämlich Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann in Westhofen. Gut 150 Kilometer liegen zwischen Trittenheim und Westhofen, wo Eva mit ihrer Familie lebt und die Kinder auch zur Schule gehen. Also hoffen wir jedenfalls, wir sind ja gerade in Trittenheim.
Ja, so ist es.
Jedenfalls pendelt Eva zwischen ihrem eigenen Weingut Ansgar Klüsserath hier in Trittenheim an der Mosel und dem Betrieb ihres Ehemanns in Rheinhessen. Und obwohl sie also nicht Tag aus Tag ein an der Mosel zu finden ist, gehören ihre Weine zu dem feinsten und elegantesten des Gebietes und heimsen überall Top-Bewertungen ein. Wie sie das hinbekommt, darüber reden wir jetzt gleich. Erstmal herzlich willkommen bei Die letzte Flasche, liebe Eva. Wunderbar, dass du heute hier bist und dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
Ja, ich freue mich sehr, dass du zu mir gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Stell uns am Anfang doch den Weingut mal bitte ein bisschen kurz vor. Wie groß ist das? Wer hat es gegründet? Seit wann bist du hier verantwortlich?
Ja, also das Weingut ist ein kleines Weingut tatsächlich hier in Trittenheim. Also wir sind ein kleines Familienweingut, so traditionelles Mosel-Familienweingut mit 5,5 Hektar Rebfläche. Haben, ich sag mal, 99% Riesling und einen Weinberg mit Weißburgunder. Also tatsächlich Fokus ganz klar auf dem Riesling, der Traditionssorte hier an der Mosel. Und der Weingut heißt Ansgar Klüsserath, das ist der Name meines Vaters auch. Also Ansgar, mein Vater, das heißt, das Weingut ist aber schon seit vielen Generationen in der Familie.
Das heißt, es gab schon mal einen Ansgar.
Es gab vorher noch keinen Ansgar. Tatsächlich ist es jede Generation irgendwie, ist der Name dann geändert worden vom Inhaber. Also vorher hieß es August Klüsserath-Maringer. Davor, weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Also Klüsserath war immer dabei, aber der Vorname wurde eben immer geändert. Und das war dann auch meine Entscheidung, dass ich dachte, macht irgendwie keinen Sinn, das jede Generation umzunennen. Und lassen wir den Namen bei Ansgar Klüsserath.
Ja, und seit wann bist du hier verantwortlich?
Also mein erster Jahrgang nach dem Studium, wo ich mit dabei war, ich habe auch noch was anderes zwischendrin gemacht, beziehungsweise parallel, aber der erste Jahrgang, den ich tatsächlich mitbegleitet habe, war 2001. Also kein schlechter Jahrgang zum Einstieg. Also es war ein super Jahrgang und seitdem immer mehr und natürlich ging dann immer mehr am Anfang noch sehr viel zusammen mit meinem Vater. Auch immer noch, er ist immer noch da dabei.
Ja, ich habe ihn eben gerade gesehen, hat ein Fass repariert.
Er hat gerade ein Fass repariert, genau. Und Und das wurde dann immer mehr in meine Federführung gelegt, ja.
Wie war der Herbst für dich hier an der Mosel? Also seit wann seid ihr durch und wie war's?
Ja, es war ein spezieller Herbst tatsächlich, also jetzt der 25er. Wir sind, also so früh wie noch nie haben wir die Ernte, also ich weiß, als wir damals geschrieben haben über den Termin für heute, dachte ich ja noch, ja, wir sind dann auf jeden Fall noch mitten in der Lese irgendwie, wäre auch normalerweise so. Sind aber schon tatsächlich seit dem 3. Oktober fertig. Also zum ersten Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es so früh war. Und auch mein Vater hat gesagt, es ist eigentlich so früh wie noch nie zu Ende gewesen mit der Ernte. Und ist gut, also es schmeckt alles gut. Es war viel früher als gedacht. Wir hatten einiges an Regen auch während der Ernte tatsächlich, aber die Trauben haben es gut verkraftet. Also alles, was nach Hause kam, ist super.
Also ich habe heute mehrmals gehört und auch in den letzten Tagen auf unserer Reise hier durch die Mosel, es gab eigentlich eine Zeit vor dem Regen und eine Zeit nach dem Regen. Vor dem Regen sei alles so bilderbuchmäßig gewesen. Also wenn man eigentlich so einen Wettercomputer hat, wo man sich selber das Wetter so zusammenstellt, dann war das eigentlich genau so.
Ja.
Und dann kam im September irgendwie sehr viel Regen und sehr viel Wärme auch nochmal, ne?
Ja, ja, genau. Also wir hatten feuchte Wärme, was der Riesling jetzt nicht unbedingt gut verträgt. Aber tatsächlich ist es so, wir mussten ein bisschen mehr sortieren nach dem Regen. Aber die Trauben, die nach Hause kamen, sahen super aus.
Also, heißt das, man musste was runterschneiden?
Genau, oder? Ja. Also wir mussten ein bisschen was dann wegwerfen dann halt, ne, von den Trauben so ein bisschen mehr selektionieren im Weinberg schon.
Aber jetzt mal, das war jetzt nicht so faul, dass man sagen konnte, okay, das wird jetzt eine Edelfäule oder so, sondern es war eher so eine schlechte Fäule.
Ja, es war eher so eine, also keine ganz schlechte Fäule, aber so, dass man es nicht unbedingt, also ich lege eigentlich auch den Fokus mehr so auf die gesunden Trauben und von daher haben wir da relativ konsequent aussortiert.
Wir sind jetzt schon voll im nerdigen Weintalk. Genau. Bevor wir da uns jetzt völlig drin verlieren, kommt jetzt erstmal noch der Moment, wo wir was ins Glas bekommen müssen, weil die letzte Flasche, da bringen die Gäste ja die Getränke mit, eine letzte Flasche, eine besondere Flasche ist es auch manchmal, nicht vielleicht unbedingt immer die letzte. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Es ist zumindest in Alufolie verpackt und ich weiß gar nicht, was es ist.
Ja, es ist in Alufolie verpackt und ist auch wirklich ein spannendes Thema. Also habe mir auch viele Gedanken gemacht vorher und eine letzte Flasche gefunden, die ich jetzt mal einschenke.
Boah. Die Farbe ist schon mal beeindruckend.
Ja, also ich glaube, die Rebsorte ist nicht so schwer zu erraten.
Also es ist schon mal Weißwein.
Ja, Farbe ist beeindruckend, das stimmt, ja.
Ja. Dachte ich. Aber natürlich ist ja die Frage, was für eine Geschichte damit verbunden ist mit dem Wein, ne? Oder wollen wir erstmal überlegen, was es ist?
Vielleicht überlegen wir erstmal, okay, was es ist, okay, und dann, genau,
machen wir. Dann
mehr zur Geschichte.
Genau.
Also ich weiß ja, was es ist, aber...
Also ich wage mich jetzt mal raus und sage, es riecht wie ein gereifter Riesling. Mhm.
Genau, ich sage, die Rebsorte ist nicht so schwer zu erraten als Moselkind, aber die Region auch. Also es ist kein Mosel tatsächlich. Mhm. Und auch kein Rheinhessen, so viel verrate ich schon mal. Es wäre ja noch naheliegend.
Damit hast du mich natürlich jetzt auf so ein ganz dünnes Eis geschickt, weil ich natürlich irgendwie gedacht habe, die hat bestimmt was aus dem Keller gezogen, aus irgendeiner Ecke. Aber du hast die Aufgabe richtig verstanden. Es sollen ja Sachen sein, die dir über den Weg gelaufen sind oder die irgendwie zu dir gekommen sind. Also
genau.
Ist gar nicht von deinem Weingut.
Es ist nicht von meinem Weingut und auch nicht von Philipp.
Ja. Deutschland?
Ja. Ja. Deutschland, Riesling, gereift, wie man an der Farbe erkennt. Ja,
ja.
Also ich wäre, weiß ich auch nicht, ob ich blind drauf gekommen wäre, ehrlich gesagt.
Wir können es ja noch mal ein bisschen offen lassen.
Ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Region, mit der ich auch verbunden bin durch meine
Ausbildung. Rheingau, denkt man dann vielleicht.
Nee, auch nicht. Nach der Ausbildung.
Ach so,
So der Anfang von meinem Berufsleben.
Du hast mich überall rumgetrieben. Das habe ich zwar gelesen, aber habe ich das noch? Falls.
Genau.
Okay, das ist ein, wenn man das weiß, kann man da auch wieder drauf kommen, weil es natürlich schon so ein Maul voll Wein ist. Ne?
Ja, also es ist auch tatsächlich aus einem Jahrgang, der ein sehr reifer Jahrgang war.
2003?
Ja.
Ach, guck.
2003.
Ja, der superheiße Jahr.
Das erste
von einer Kette von superheißen Jahren.
Also eigentlich habe ich im Keller gesucht, tatsächlich nach einem Wein von diesem Weingut, aber aus eher einem kühleren Jahr.
Ja.
Da waren dann aber doch, die waren eher jünger, die Flaschen. Und dann ist mir die in die Hände gekommen und habe gedacht, das passt eigentlich super, weil das war genau die Zeit, als ich damals dort war in der Pfalz, also beim VDP Pfalz. Und 2003... Halt ein heißes Jahr, ein sehr spezielles Jahr, aber bei dem Weingut auch, war ich mir sicher, ist es auch sehr fein ausgebaut und auch spannend, wie das jetzt schmeckt dann nach der langen Zeit. Ne?
Ich finde, vor allen Dingen schmeckt es frisch, also erstaunlich
frisch. Ne?
Man hätte jetzt was Plumperes erwartet, es hat zwar Kraft und Power, aber es ist nicht irgendwie untersäuert oder so, dass man so denkt,
gar nicht
so.
Finde ich auch. Also es ist klar, es hat Power, es hat viel Frucht, ne?
Ja.
Also schon viel reife Frucht, auch so ein bisschen Karamell.
Ja, Quitten, Karamell. Mhm. Aber auch so animierend. Mhm. Ja? Also man hat richtig Lust, den jetzt mal was zu trinken.
Genau. Und es ist ja auch bei den 2003ern so, finde ich, die guten 2003er halten sich ja auch ewig. Also man hat ja damals gedacht, oh Gott, die Säure ist ja jetzt nicht so hoch, ist aber auch nicht so niedrig, wie man hier bei dem Wein sieht. Die stürzen vielleicht relativ schnell ab, aber auch wenn man heutzutage ja ein bisschen mehr Erfahrung schon mit diesen reifen Jahrgängen hat, war es ja tatsächlich fast der erste dieser Art, der so warm reif gewachsen ist. Und also ich finde, gut, soll ich mal auflösen?
Soll ich mal was raten, Blind?
Ja, gern.
Forst?
Nee.
Okay, dann höre ich auf zu raten.
Auch nicht Mittelhart, tatsächlich. Okay. Es ist vom Hans-Jörg Repolz, aber Weingut Ökonomierat Repolz. Und zwar der 2003er im Sonnenschein Riesling großes Gewächs. Wow,
toll.
Genau.
Ja.
Und ich habe tatsächlich auch heute noch mal kurz beim Hans-Jörg angerufen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war. Aber das ist jetzt aus dem Stück, der heutzutage Ganzhorn heißt. Also das sind ja jetzt heute dann noch mal verschiedene. Und das ist das Ganzhorn, also das ist vom Buntsandstein.
Und ist quasi das Kernstück der Parzelle,
kann genau, man
das
so sagen? Genau, das ist ein spezielles,
also der Sonnenschein.
Ein spezielles, ja, im Sonnenschein gibt es ja auch die Muschelkalk-Teile. Mhm. Und das Ganzhorn ist dann halt der Weinberg mit dem Buntsandstein.
Mhm. Okay. Ja, finde ich, merkt man auch, ist ein bisschen reicher, ne? Ist nicht so ganz so karg,
ja,
oder?
Genau. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist halt, also ich bin nach meinem Studium, habe ich überlegt, also ich wollte halt nicht direkt nur nach Hause ins Weingut, wollte aber auch nicht zu weit weg, weil ich schon auch so ein bisschen halt schon auch mitmachen wollte und mich das schon gereizt hat und hatte dann tatsächlich direkt nach dem Studium war so eine Anzeige vom VDP Pfalz für die Geschäftsführung und da habe ich mich dann beworben, war dann auch zum Vorstellungsgespräch beim Hans-Jörg Repolz, der ja Vorsitzender, bis vor kurzem auch noch Vorsitzender war und damals auch schon Vorsitzender war. Und habe dann dort angefangen, 2001 auch. Und ja, das war auch eine Zeit, wo unheimlich viel passiert ist, damals auch in der Pfalz mit den großen Gewächsen. Das waren ja so immer noch die im Aufbau und das waren wirklich spannende Jahre und auch wirklich tolle Jahre da mit der Pfalz damals, der Hans-Jörg Repolz und der zweite Vorsitzende war der Steffen Christmann.
Mhm, genau.
Und wir haben uns, also aus diesem, es waren ja dann meine Chefs sozusagen und daraus ist dann aber auch eine ganz enge Freundschaft entstanden. Also wir sind heute total eng mit beiden befreundet und sind viel zusammen gereist. Mhm. Nach Australien, nach Südafrika, also haben wirklich da viele tolle Sachen zusammen gemacht und deshalb, ja, habe ich die Flasche mitgebracht.
Aber wie ist sie in deinen Besitz gekommen? Gerade die, hast du die gekauft oder hast du die geschenkt bekommen? Oder?
Die habe ich damals vom Hans-Jörg geschenkt bekommen,
Aber zu irgendeinem Anlass oder einfach so?
Also wir haben immer mal so ein bisschen was dann geschenkt bekommen und
Aber damit sind wir ja schon voll im Thema, so wie das eigentlich für dich reingegangen ist in die Weinwelt. Du bist Winzertochter, war das für dich immer klar, eines Tages übernehme ich den Betrieb oder wie war da dein Weg da rein?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin Winzertochter, ich habe auch eine Schwester noch, die auch mit, mit mir zusammen im Betrieb auch aufgewachsen ist.
Älter oder jünger?
Die ist 3 Jahre älter als ich.
Okay, dann würde es ja erstmal auf die zulaufen, ne?
Theoretisch, ja, genau. Wir haben auch immer, wie es damals halt war, kleines Familienweingut, also wir haben schon immer relativ viel geholfen auch. Nicht immer gerne, aber ja.
Muss.
Wie es halt damals so war. Also deutlich mehr als unsere Kinder heute, muss ich sagen. Ja, doch. Haben das jetzt während der Ernte natürlich dann immer, dann waren auch die Herbstferien meistens, ne? Und dann war man dann auch mit dem Weinberg immer beim Traubenlesen und aber auch im Sommer oder beim Etikettieren mal oder so. War aber jetzt nicht so, dass weder meine Schwester noch ich irgendwie gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt das Weingut weitermachen. Und dann habe ich Abitur gemacht und habe dann eigentlich erst währenddessen überlegt, wie es denn eigentlich weitergeht. Also ich war jetzt...
Wie alle, muss man ja sagen,
ist ja nicht sehr ungewöhnlich.
Wenigstens Rechtsanwälte wissen das schon in der 11. Klasse, dass sie Rechtsanwalt werden.
Ja, das stimmt. Und habe dann aber überlegt, dass ich irgendwie... Also ich hatte Bio-Leistungskurs unter anderem und habe dann halt gedacht, ja, vielleicht sowas Naturwissenschaftliches. Also, aber was mache ich denn damit? Lehrer wollte ich jetzt sicherlich nicht werden, das war mir damals klar. In die Forschung, ja, ist natürlich aber auch schwierig. Und dann es war jetzt auch nicht so, dass... Und dann habe ich überlegt, eigentlich ist ja so ein Weingut auch was Spannendes. Also ich habe auch immer schon gern probiert und so. Also das habe ich schon immer viel gern probiert, gern getrunken. Dann habe ich gedacht, es ist schon relativ vielfältig. Also man hat irgendwie die Arbeit mit der Natur, man hat aber auch alles drumherum, was ja auch immer mehr wird, aber dachte, ich mache mal ein Praktikum war dann beim Nick Weiß, also beim St. Urbanshof, damals noch bei dem Vater und dem Kellermeister dann. Der Nick war damals selbst in Geisenheim.
In Leiven hier im Nachbarort, ne?
Genau, in Nachbarort, ja. Mhm. Und das hat mir auch schon Spaß gemacht und habe aber dann mich entschieden, dass ich doch auch, also dass ich nach Geisenheim gehe, habe mich aber erstmal für Getränketechnologie eingeschrieben, habe also quasi dann noch ein Praktikum auch bei Geroldsteiner Sprudel gemacht, um da auch nochmal was ganz anderes zu sehen, was auch ganz spannend war. Aber das Wein hat mich schon mehr mitgenommen.
Wasser ist halt nicht Wein, ne?
Wasser, da gab es dann auch die Limo-Küche und ja, genau, alles Mögliche so. Im Labor, die Arbeit hat mir schon auch Spaß gemacht, aber ja. Und dann habe ich dann auch angefangen, mit einer Freundin zusammen aus Trittenheim tatsächlich, Getränketechnologie zu studieren und habe mich dann gleich nach dem ersten Semester auf Weinbau umgeschrieben. Und ja.
Warum? Weil das,
weil ich dann festgestellt habe, dass es mich doch viel mehr berührt und abholt und irgendwie doch mehr mein Thema ist. Ja, so kam es dazu.
Ja. Und dann nach dem Studium direkt zum VDP Pfalz,
genau,
ne?
Zum VDP Pfalz und dann auch hier in den elterlichen Betrieb dann halt parallel dazu, ne? Ja.
So, und wie kommt jetzt dieser Philipp Wittmann da ins Spiel?
Der kommt
in. Das klingt ja wie so ein Bilderbuch. Es läuft eigentlich darauf hinaus. Irgendwie das Kind studiert das zu Ende und dann kommt es auf den Hof zurück und dann geht es hier los. So.
So war der Plan. Es war schon auch noch so ein bisschen offen, aber der Philipp Wittmann kam dann tatsächlich auch in Geisenheim ins Spiel. Ja, also wir waren in einem Semester zusammen studiert und uns dort kennengelernt. Genau. Ja. Mhm. Ja. Und ja, dann. Mit dem Job in der Pfalz bin ich dann auch nach Rheinhessen gezogen, sozusagen. Also wir haben dann auch zusammen in Rheinhessen gewohnt und ich bin dann halt in die Pfalz und an die Mosel gependelt und seitdem dann auch in, also schon lang, also schon 24 Jahre, auch in Rheinhessen.
Also da habt ihr irgendwo Grundseite sofort zusammengezogen dann oder ziemlich bald oder so?
Also wir haben uns kennengelernt während dem Studium und nach dem Studium dann halt relativ bald zusammengezogen.
Und das war aber klar, dass das da sein wird? Oder war das auch mal eine Überlegung?
Also wir zusammengezogen sind wir in Rheinhessen, weil ich ja auch in die Pfalz war, natürlich die Ortsnähe dann, also das waren ja nur eine halbe Stunde zu fahren dann zur Geschäftsstelle. Aber ja, es war schon klar, dass Philipps, das Weingut ist halt deutlich größer, unser Weingut in Rheinhessen, also Wittmann ist damals so bei 25 Hektar gewesen und ja, also dass man das nicht so irgendwie halb dort, halb von der Ferne machen konnte, war eigentlich relativ klar.
Aber wie, also als ihr dann so ein Paar wart und ihr so gesagt habt, okay, wir planen jetzt irgendwie so eine Zukunft, wie schnell habt ihr da über diese Weingüter gesprochen? Kam das sofort auch auf oder ist das eher so dann später?
Also für Philipp war es eigentlich schon immer klar, dass er halt da, also ich glaube sogar als Kind schon klar, dass er dieses Weingut weiterführt und auch dort in Rheinhessen leben bleibt. Ich war ja immer noch so ein bisschen offener, weil ich ja auch noch mal ein bisschen gucken wollte und ja, also ich würde sagen, es war so ein bisschen Übergang, dass man dann drüber gesprochen hat.
Und
also,
war das auch eine Überlegung?
Ja, also für mich war es dann auch klar, dass ich irgendwie hier schon im Weingut an der Mosel da auch wirklich Spaß dran habe und dass ich es dann auch weitermachen möchte. Also das war dann schon schnell klar und irgendwie, ja, so nach, klar, nach ein paar Jahren haben wir dann auch drüber gesprochen. Also geheiratet haben wir 2007. Ja, das war so ein bisschen fließender Übergang, würde ich sagen.
War das auch eine Überlegung, einen Betrieb ganz zuzumachen und die Trauben dann irgendwie nach Westhofen zu karren oder so irgendwie alles gemeinsam auszubauen?
Ja, wir hatten einige Überlegungen, also ich eigentlich weniger, aber es war auch so, dass von außen immer jeder gesagt hat, das könnt ihr so, das ist gar nicht so zu machen, das schafft man sowieso nicht, irgendwie, es funktioniert nicht.
Zwei Weingüter an
Unterschieden. In den verschiedenen Standorten dann halt auch, ne? Und also ich habe immer gesagt, eigentlich sehe ich, also ich meine, gut, die Weinberge sind ja klar, kann ich sowieso nicht versetzen, eigentlich sehe ich aber auch den Ausbau eher an der Mosel. Es gehört halt auch ein Stück weit zu dem Terroir, dieser Keller, wir vergären ja alles spontan. Und ja, für mich war es eigentlich immer so, ja, die Trauben möchte ich eigentlich nicht fahren, auch wenn es zeitweise natürlich einfacher wäre.
Und du hast eben schon gesagt, einige haben vorher gesagt, das geht auf keinen Fall. Und als ihr das dann verkündet habt, wir machen beide Weingüter weiter, wie waren da so die Reaktionen?
Ja, also schon positiv. Also es war schon klar oder macht, also ja, natürlich auch teilweise kritisch, macht mal. Ja. Spätestens, wenn ihr Kinder sehen. Habt, genau, spätestens wenn ihr Kinder habt, geht es sowieso anders aus.
Habt ihr ja diese Kinder, wie läuft denn überhaupt jetzt dein Alltag so dies und jenseits der Gebietsgrenze? Wie häufig pendelst du da?
Also ich habe keine festen Tage. Also ich sage jetzt nicht, ich bin jeden Montag, jeden Donnerstag an der Mosel oder so. Also ich bin immer da, wenn ich da sein muss, sage ich mal so. Also jede Woche 2-3 Tage, würde ich sagen. Im Durchschnitt eher mehr vielleicht sogar. Während der Ernte komplett. Also die Erntezeit ist so schon immer herausfordernd, weil natürlich auch Philipp
Ernte hat
und ja. Stress hat und die Kinder dann halt auch in die Schule müssen und
Klassenarbeit schreiben.
Genau, die Sachen, die so, also die Kinder sind mittlerweile 12 und 16, also die sind schon sehr selbstständig und auch das ja gewöhnt von Anfang an. Als sie klein waren, waren sie dann immer mit dabei und sind immer mit hin und her. Also die sind schon auch an der Mosel auch zu Hause irgendwie, aber natürlich durch die Schule. Ja, ist Philipp dann halt für die Kinder dann auch mitverantwortlich in der Erntezeit. Mhm. Ich habe dann halt hier... Ich kann mich voll auf mein Ding konzentrieren. Das ist auch mal ganz schön.
Ja. Und ihr habt aber natürlich im Backoffice auch noch Großeltern. Ne?
Genau, so an beiden Standorten zum Glück.
Das hilft natürlich auch nochmal. Ne?
Ja.
Und gibt es, würdest du sagen, Synergien durch die beiden Weingüter?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich entwickelt man sich auch gemeinsam in seinen Ideen und wir probieren natürlich auch zusammen. Also wir führen schon jeder sein Weingut ein Stück weit eigenständig. Aber jeder unterstützt den anderen. Also da ich auch mehr in Rheinhessen bin, bin ich auch mehr mit da im Weingut oder auch im hauptsächlich dann im Büro irgendwie mit tätig. Aber was wir zusammen machen, ist, dass wir die Weine zusammen, die Cuvée proben und so weiter, das machen wir schon auch gemeinsam. Und die Idee dieses Weinmachens entsteht natürlich auch ein Stück weit gemeinsam, ja. Und die Synergien jetzt im Verkauf ist es auch so, dass wir viele gemeinsame Importeure haben. Also da ist es schon auch eine schöne Synergie, doch.
Bevor wir jetzt ein bisschen über deine Weine sprechen hier an der Mosel, probieren wir nochmal den
genau.
Wein aus der Pfalz.
Genau, interessiert mich jetzt auch nochmal mit
ein
bisschen Luft
Minuten,
im Glas.
Was tut sich eigentlich? Das Karamell, was du eben angesprochen hast, habe ich jetzt ganz heftig in der Nase gehabt gerade.
Mhm. Auch eine schöne Salzigkeit auch, ne? Mhm. Also schon, ja.
Ja, stimmt.
Also ich mag die Rebholzweine unheimlich gern. Durch diese puristische Art auch. Ne? Also das ist jetzt natürlich, wie gesagt, 2003.
Ja, und kein Mosel. Also ich habe jetzt natürlich 3 Tage Mosel probiert.
Ja.
Das ist natürlich ein ganz anderes
Brett.
Ganz
anders, ja.
Also, ja, aber mit Spannung auch. Ne? Also es hat jetzt in sich auch eine Körperspannung. Ne? Es ist nicht so plump oder so.
Genau.
Es ist schon nicht straff, aber man merkt, da sind auch Muskeln dabei. Ja. Ja, fein.
Ja.
Ja, aber Trittenheim, sehr Mittelmosel, gegenüber hier eine Steillage, die Trittenheimer Apotheke, ganz berühmt in Trittenheim. Wo liegen deine Weinberge? Erzähl mal was zu deinen Lagen.
Also wir haben die Weinberge hauptsächlich in Trittenheim selbst, teilweise hier auf der Ortsseite des Trittenheimer Altärchen und aber auch viel in der Trittenheimer Apotheke. Und dort... nicht, also bewusst auch nicht irgendwie an einem Stück, sondern tatsächlich in viele verschiedene Parzellen. Ein Teil eher so am Fuß des Berges. Dann haben wir einen Teil in der Mitte und einen Teil, das ich in den letzten Jahren, was dazugekommen ist, am Teil am oberen Waldrand, sage ich mal, wo es wirklich kühler ist auch. Einfach auch um, gerade für die Kabinettweine und so, dass man die nicht zu früh ernten muss, sondern die können dann auch etwas länger reifen. Also es ist ein wahnsinniger Unterschied, gerade während der Ernte, das haben wir jetzt dieses Jahr auch wieder erlebt, von den Weinbergen, die so am Fuß eher gelegen sind, also auch eher näher an der Mosel,
Spiegel,
etwas wärmer. Ja. Also da merkt man gerade auch im September, es ist ein Wahnsinn, also diese Spiegel von der Sonne, das macht schon wahnsinnig viel aus. Also die sind deutlich wärmer. Und oben hat man dann halt auch diesen kühlen Wind vom Wald dann noch eher und hat da, also ich würde mal sagen, bis zu 10 Tage zwischendrin von der Reife und vom Reifeunterschied.
Was ja eigentlich ganz cool ist fürs Ernten.
Ja,
also
man
macht dann erst die reiferen Sachen weg und dann holt man das andere. Ne? Man muss nicht alles gleichzeitig holen.
Genau, und das ist auch das, weshalb ich mich auch dafür entschieden hatte, das auch in verschiedenen Stücken der Apotheke dann.
Und diese unterschiedlichen Parzellen, die baust ihr dann auch im Keller oder du im Keller unterschiedlich, also
genau,
separat
also wir haben,
aus, ne?
Ja, also wir haben, wir bauen fast alles in traditionellen Mosel-Fuderfässern aus, also hast du eben gesehen, die 1000 Liter Fuderfässer, alte Fuderfässer, und von daher sowieso kleine Mengen, also keine großen Tanks, die wir erstmal alles separat ausbauen. Also jeder Weinberg wird separat ausgebaut und später dann zum Teil zusammengefasst.
Mhm. Aber wir waren ja noch im Moment bei den, bevor wir Keller machen, noch im Moment bei den Lagen. Ne? Mhm. Also Trittnahme Apotheke war für mich auch neu, dass die so groß ist. Also mir war nicht klar, das ist irgendwie fast 60 Hektar oder so. Ne?
Ja,
das ist ja schon riesig.
Ist schon sehr groß,
Und ihr habt wie viele Parzellen da ungefähr drin oder Stücke dann unterschiedliche?
10.
10, okay.
Ja, schon
eine Menge.
Ja.
Dann hast du das Altärchen erwähnt. Was ist das für eine Lage?
Das ist die Lage, das sind teilweise etwas flachere Weinberge, die man auch mit dem Traktor dann halt fahren kann. Mhm. Da ist auch Schieferboden, ist ein bisschen kühler als die Apotheke. Also,
Apotheke ist ja Blauschiefer.
Genau.
Ne, und dadurch, der ist ein bisschen weicher. Ne, und dadurch,
aber auch richtig Felsen im Untergrund, also schon sehr, sehr mineralisch auch.
Ja.
Und hier im Altärchen ist es auch ein bisschen weicher, ist auch Blauschiefer. Mhm. Teilweise ein bisschen Kiesel halt, wenn du näher Richtung Mosel gehst dann. Also Kies. Und genau. Und aber auch sehr feine, sehr ein bisschen mehr in die Zitrusrichtung. Apotheke ist schon sehr mineralisch, dicht, bisschen mehr Steinobst, sowas irgendwie von der Aromatik her, genau. Dann haben wir noch einen Weinberg im Piesbotter Goldtröpfchen, den wir auch als Lagenwein separat ausbauen und im Troner Hofberg und im Neumagener Rosengärtchen. Also da nochmal drei außerhalb von Trittenheim, Lagen.
Und Troner Hofberg habe ich auch gestern zum ersten Mal drin gestanden, ist die Dron, ein Nebenfluss der Mosel, habe ich dann gelernt, und ist eigentlich so ein kühleres Seitental.
Genau,
und manche haben dann gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Saar an der Mittelmosel. Habe ich dann auch gepostet, hat sich sofort jemand beschwert und gesagt, ja, also hör mal, das ist doch wohl nicht die Saar und so. Aber also, wie würdest du es beschreiben? Was ist das Besondere an
der Lage? Also es ist tagsüber tatsächlich, also es ist ja ein Südhang, ne? Tagsüber ist es warm und abends kommt aber so ein kühler Wind durch dieses Seitental. Also es ist dadurch,
kühlt schnell ab dann auch.
Kühlt schneller ab als die Apotheke.
Ja.
Und vom Boden her, haben wir da etwas mehr so ein bisschen Eisen mit drin, würde ich sagen. Und da auch so ein bisschen mehr würzige, spicy Aromen irgendwie.
Ja, das ist einfach schön, wenn man dann einfach so eine ein Spektrum auch hat, ne? Und nicht nur alles aus einer Lage kommen muss.
Ja, genau. Und dann ein Peaceport, das hat im Goldtröpfchen ist es dann nochmal anders.
Ja.
Also da haben wir dann diese sehr warme, also diese massive Hang, auch sehr beeindruckende Hang, und haben da viel mehr Wasser im Boden als hier in der Apotheke. Also das Goldtröpfchen ist in trockenen Jahren eigentlich immer sehr gut versorgt. Während die Apotheke
sind
schon.
Quellen oder wo kommt das her?
Ja, das sind, und da ist halt auch viel Wasser von dem
oben.
Wald von oben.
Von
Wald. Genau.
Ja. Der hält auch gut Wasser.
Ja. Und haben da auch mehr verwitterten Schiefer, also viel tiefgründiger als die Apotheke, weniger so Felsen direkt im Untergrund und auch die Weine sind etwas offener, fruchtiger irgendwie, nicht brauchen,
früher offen,
sag ich immer.
Der Eindruck hatte ich auch. Wir haben auch natürlich viel zu frühe große Gewächse probiert, aber selbst bei denen hat man das schon gemerkt, dass einfach die Lage, wie viel die Lage da ausmacht. Ne?
Ja.
Und im Herbst ist alles Handlese in den Steillagen?
Ja, also wir machen alles Handlese, auch in den flacheren Lagen, wo man theoretisch mit dem Vollernter machen könnte. Also wir lesen alles von Hand und alles eigentlich auch in mehreren Durchgängen.
Ja, was heißt mehrere Durchgänge?
Also wir gehen einmal durch und holen dann die Trauben, die gerade im perfekt reif sind, und kommen dann, lassen die anderen nochmal etwas nachreifen und kommen dann später wieder und holen dann die anderen Trauben. Also so, dass wir wirklich versuchen, alles auf den Punkt, nicht zu früh, nicht zu spät, zu ernten. Dieses Jahr war es anders. Dieses Jahr sind wir tatsächlich so schnell wie nie auch, also es war irgendwie
alles. Da war die zweite Lese nicht so viel später wie die erste.
Nee, ne? Da haben wir tatsächlich meistens gar keine zweite Lese gemacht. Also nur in manchen Weinbergen. Aber wir haben, aber es war mir auch irgendwie von vorher, das ist auch noch so ein Vorteil von den beiden Gebieten. Man sieht immer so ein bisschen, ist der Verlauf der Vegetation doch ähnlich. Und die Rheinhessen sind mir immer etwas früher an. Also da starten wir, also ich sag mal, wenn Philipp so 3 Wochen Ernte hatte, fange ich an der Mosel an. Okay. So würde ich jetzt mal aus Erfahrung in den letzten Jahren sagen. Das sagen jetzt auch unsere Mitarbeiter immer schon, ja, du bist noch da, aber so in 10 Tagen bist du schon.
Los. Genau, ja. Warst du schon mal bereit? Hast du schon den Koffer gepackt?
Ja, so. Und dann sieht man auch tatsächlich, ach Gott, dieses Jahr geht's schnell. Dieses Jahr wird alles gleichzeitig reif. Irgendwie so.
In Rheinhessen auch schon.
Tatsächlich ja, so. Und dann folgt das an der Mosel dann immer. Also es ist irgendwie so ein bisschen.
Aber dieser Regen war doch wahrscheinlich nur an der Mosel so, oder?
Regen, Philipp im war September vor dem Regen tatsächlich dann durch. Fertig.
Ja. Hatte Glück gehabt. Mhm.
Ja.
Ja. Ja. Jetzt wäre ja logisch zu sagen, okay, wenn die 3 Wochen früher fertig sind, können ja auch ein paar Leute aus Rheinhessen mitkommen. Also geht das? Dass dann
ja.
Ja? Okay. Ja. Das ist ja auch eine Synergie.
Ja, das ist auch eine super Synergie. Haben. Tatsächlich, gerade wenn es brennt, wie dieses Jahr, kann dann ein Teil vom Team dann mitkommen. Ja. Und ja, das hat uns schon ein paar Mal geholfen, muss ich sagen. Ja.
Weil sonst kann das ja auch irgendwie so schnell, kann man die gar nicht herholen, die Trauben dann schlecht
sind. Ja, genau, weil man kann es ja vorher nicht planen. Ne? Normalerweise sind wir, sage ich jetzt mal, zu siebt während der Ernte oder und dann kommen dann halt, dann wenn es schnell gehen muss oder wenn dann auch Regen gemeldet war. Ich meine, dieses Jahr war es jetzt so, am Anfang, dass man es nicht verhindern konnte, aber es gab auch schon Ernten, wo du wusstest, ach, die Wettervorhersage ist so wahrscheinlich, dass es am Wochenende jetzt irgendwie regnet, dass wir es halt vorher dann nochmal alles reinholen. Ja. Und das hat uns schon wirklich auch schon ein paar Mal geholfen und das ist natürlich auch eine schöne Synergie. Ja.
Cool. Jetzt haben wir die Trauben im Keller. Wie würdest du deine Stilistik beschreiben? Was machst du denn damit? Oder mit was machst Trauben. Du nicht damit?
Möglichst wenig, Also mein Vater sagt immer, ich erinnere ihn ein bisschen an seinen Vater, also an meinen Großvater irgendwie. Also so wenig Technik wie möglich. Natürlich machen wir das heutzutage mit den modernen Mitteln, aber schon ein sehr traditioneller Ausbau. Also wir bringen die Trauben halt, wie ich gesagt habe, im möglichst gesunden Zustand nach Hause. Die kommen dann werden gemahlen mit einer Mühle. Je nach Jahrgang haben wir dann längere oder kürzere Maischestandzeiten. Und dann werden sie schon gepresst, kommen in den Keller, also ohne Pumpe in den Keller zur Sedimentation über Nacht und dann in die Fuderfässer und dann warten wir einfach, bis sie anfangen zu gären. Also, da kommt gar nichts dazu, also keine Schönung, keine Hefe. Also tatsächlich, ja. Und dann, da kann es auch mal ein bisschen dauern, bis sie anfangen zu gären. Und je nachdem, also gerade dann in Jahrgängen, wo es dann ein bisschen später und kühler ist. Dieses Jahr war es jetzt ein bisschen schneller natürlich. Und dann kontrollieren wir es einfach nur noch eigentlich. Also begleiten durch die Gärung. Wir haben dann eine sehr langsame Endgärung, also die gären tatsächlich, die letzten Fässer werden meistens erst so im Mai fertig.
Also jetzt ist gerade stürmisch, ne, im Keller, oder?
Jetzt ist es ein bisschen stürmischer, ja, genau.
Also und blubberte dann, jedenfalls ordentlich.
Ja, und dann, aber es ist auch trotzdem langsam. Also es klingt stürmischer, als es tatsächlich ist.
Es ist der Hall im Keller.
Ja.
Okay.
Und dann.
Also ein bisschen Mai kann sich das hinziehen.
Kann sich hinziehen, ja.
Ja. In der Zeit, also während der Gärung, ich habe jetzt auch von Winzern gehört, ja, die schlafen dann im Keller, um irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen irgendwie. Machst du nicht. Du schläfst nicht im Keller. Schläfst in deinem Bett.
Ja, genau.
Und manchmal auch in dem wahrscheinlich in Westhofen.
Ja, auch in Westhofen, ja. Aber ich habe, also unsere Mitarbeiterin, die Jutta, die ist auch teilweise hier in Trittenheim und teilweise auch in Westhofen tatsächlich. Je nach Phase, je nachdem, wie viel zu tun ist und was zu tun ist, die ist dann, wenn ich gerade während der Gärphase nicht hier bin, macht die Messung, schickt mir es per WhatsApp, wir telefonieren und was machen wir heute, muss was gekühlt werden irgendwie und ja, das klappt auch schon seit einigen Jahren gut und ja.
Stilistik nochmal, also was suchst du in den Weinen, wie schmecken dir die am besten?
Also tatsächlich Eleganz, möglichst niedriger Alkohol, so niedrig, wie es halt der Jahrgang irgendwie hergibt, sage ich mal. Und ja, halt die Lage, also den Schiefer, also wirklich die Lage in den Weinen zu schmecken.
Und ist es, da wir jetzt als Vergleich haben wir jetzt nur diese Pfalzweine, diesen Pfalzwein hier vor uns, dieses große Gewächs aus dem Sonnenschein, gehst du eher in so eine Richtung oder doch eher Richtung Saar, weil wir gerade die Saar angesprochen haben?
Saar mag ich auch ganz gern, ja.
Also ich meine im Sinne von Straffheit. Wobei der ist auch nicht straff, der ist nicht plump, genau, ne? Oder nicht
wabbelig. Also Rebholzweine sind ja immer eher straff, ne?
Genau,
also
das, genau.
Aber ja, also viele haben schon geschrieben oder gesagt, es sind schon eher saarartige Weine tatsächlich. Okay. Also meine Weine jetzt. Finde ich jetzt, weiß ich nicht, finde, es ist halt einfach die Expression der Lagen. Also, ja.
Aber lange Gärung, sehr lange Gärung, was bringt das? Also für auch für Leute, die jetzt nicht ständig sich damit auseinandersetzen, was bringt so eine längere Gärung Gutes in Wein rein?
Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich bewusst das habe, aber es passiert einfach so. Also der Keller wird etwas kühler halt, also es ist ein Gewölbekeller und der wird aber während des Winters dann, während November, Dezember dann doch kühler. Die Weine hören aber nie auf zu gären, also die gären immer etwas weiter. Ich bin da relativ geduldig, muss ich sagen, und habe jetzt auch schon die Erfahrung, dass es nichts Schlechtes bringt. Also es gibt natürlich auch die Angst vor dem biologischen Säureabbau oder kann mal passieren, hatten wir aber fast noch nicht.
Warum ist das so ein Problem? Erzähl es mal für Leute, die das mit dem biologischen Säureabbau nicht
ja,
so.
Ja, also was ist halt die? Ja, also wir wollen ja im Riesling halt die Säure und Frische haben und wenn dann der biologische Säureabbau, ja, das ist dann natürlich schon so, dass die Säure dann etwas weicher wird, andere Typizität, sage ich einfach. Aber
flacher, kann man das sagen oder was wäre?
Oder eher weicher, würde ich sagen, schmelziger und weicher, ja. Ja, also dieses straffe, frische, elegante geht ein Stück weit verloren, aber also bei der, jetzt aus der Erfahrung raus in den letzten Jahren, haben wir pH-Werte von den Grundweinen her hier bei uns, die niedrig genug sind, dass die Weine es stabil schaffen. Also das unterscheidet zum Beispiel auch Philipp und mich. Also Philipp sagt, er schaut und temperiert auch den Keller so, dass die Weine möglichst schnell durchgehen. Die
und
sind
nicht
aber auch,
den biologischen Säureabbau.
Genau, die sind aber auch auf Kalkstein gewachsen und ganz anders vom pH-Wert, von daher auch viel mehr gefährdet. Und ja, also das ist so auch so ein bisschen dieses, ja, ich habe die Geduld irgendwie, ich sage auch immer, ja, es geht schon, also ja, ist halt so, wie es ist. Und Philipp ist da schon so, dass er sagt, so, jetzt machen wir den Keller ein bisschen wärmer und jetzt, ja.
Du willst ein bisschen erzwingen vielleicht.
Ja, auch, ja.
Ja, aber so sind die Naturelle ja auch unterschiedlich.
Genau.
Auch in einem Paar, das ist ja auch gut so.
Das ist auch gut so,
dass nicht alle
so, ja,
komplett gleich ticken.
Groß, ein Schlückchen von
ja,
dem Wein.
Absolut. Genau.
Probieren.
Sehr gut, dass du da immer wieder dran erinnerst. Die Nase wird immer besser.
Ja, finde ich auch.
Also das heißt, jetzt geht es in so eine Kaffee-Richtung, finde ich, so eine Noisette-artige, schön, so ein Toffee und
auch wahnsinnig lang, ne? Man wird immer länger irgendwie gefühlt, immer salziger, mineralischer.
Und der kann auch dieses sich aufwärmen ganz gut vertragen, finde ich. Ne? Also du hast ihn jetzt zwar ein bisschen gekühlt, aber jetzt auch nicht übertrieben.
Also,
ne?
Ja.
Wäre auch schade drum.
Wäre schade also, drum, ja. Aber ich finde auch, das ist
gut.
Macht richtig Spaß.
Schön. Großes Thema an der Mosel natürlich. Trocken oder moseltrocken? Wie stellst du dich zu diesem
trocken
Thema?
Also
moseltrocken muss man vielleicht mal erklären, für die, die es nicht so kennen.
Ja.
Heißt, dass die Weine dann doch manchmal so ein kleines Süßschwänzchen haben und dann doch ein bisschen süßer schmecken als
genau,
trocken.
Ja.
Ne? Traditionell. War früher super beliebt an der Mosel, dieser Stil.
Ja,
ne?
Ja, genau. Aber ich bin also entweder oder, muss ich sagen. Also entweder.
Also du bist nicht gegen Süßwein,
trocken,
aber.
Nee, also ich mag auch gern Süßwein, also gerade Kabinett, Spätlese. Super gern. aber wenn trocken, dann schon möglichst trocken. Also ich meine, die Weine sind bei mir auch nie bei 0 Gramm Restzucker, weil es so weit einfach nicht gärt bei dieser langen Gärung. Aber dieses am oberen Bereich des Trockenen schmeckt auch, ist aber nicht das, was ich mir vorstelle.
Aber trocken hilft natürlich, wir sprachen ja über die Lagen, auch die Lagen noch mal mehr rauszuholen. Ne? Also da ist dann nichts, was von der Lage ablenkt.
Genau, ja, das stimmt.
Habe ich dir so jetzt so in den Mund gelegt.
Ja, nee, ist aber auch so, tatsächlich. Ne? Hätte ich nicht schöner sagen können.
Naja, also das sagen ja viele, der Riesling ist ja eigentlich wie so eine weiße Decke, die man drauflegt und dann auf den Berg und dann hat man den Abdruck davon. Ne? Ist ja wie so ein Terroir-Anzeiger eigentlich.
Ja,
ne?
Also Riesling ist schon wirklich dafür eine beeindruckende Rebsorte. Doch, auf jeden Fall.
Und da ist zu viel Zucker einfach, lenkt dann ab.
Ja, oder dann halt wirklich diese, dann schon wirklich mehr Zucker und dann hast du natürlich auch die Typizität die und die, Kabi. Ja. Kabi, was ja ein großes Thema auch ist mittlerweile. Ja.
Für dich auch?
Ja.
Ja?
Ja, also schon. Also man merkt es auch tatsächlich im Verkauf auch mittlerweile.
Ja.
Und ich mag die Weine schon auch gern, ja.
Aber macht ihr jetzt auch mehr Kabi oder hast du dir das überlegt?
Wir haben immer schon Kabinett gemacht. Die Flaschenzahl ist tatsächlich mehr geworden in den letzten Jahren, ja.
Mhm. Zulasten von wem?
Tja, gute Frage. Man kann ja nicht, also wir haben halt, wie gesagt, ein paar Weinberge oben dazu gekauft, wo wir dann speziell auch Kabinett machen. Ja.
Wie viel Restzucker hat der dann ungefähr, dass man mal so Vergleich hat?
Um die 40 Gramm.
Ja.
Aber durch die Säure dann
schmeckt
man es kaum. Genau.
Ja, das ist aber auf jeden Fall was Kunden lieben. Ne? Kabi ist ein großes Hype-Thema im Moment.
Ja.
Eure Kunden, ich habe gesehen, euer Instagram-Account ist Englisch. Das heißt, eure Kunden sind überwiegend international?
Also immer mehr auch. Ja, also das hat sich auch in den letzten, 15 Jahren stark gewandelt. Also es wird immer mehr international. Und da auch tatsächlich, also wir sind ein sehr kleines Weingut. Es ist dann natürlich nicht so, also wir haben keinen Markt, wo ich jetzt sage, da geht irgendwie die Hälfte von unserem Wein hin.
Geht alles nach Amerika.
Genau, zum Glück nicht. aber es ist so verteilt. Ne? Wir haben natürlich auch in den USA einen Importeur, aber auch in Australien, aber auch viel in Europa halt. Also hier so Belgien, Holland, Italien haben wir einen Importeur, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten auch, der viel in die Spitzengastronomie in Italien verkauft. Also da wird auch gern Riesling getrunken, was auch schön ist. Also es ist wirklich so, Polen hat jetzt angefangen.
Ja, fällt mir auch immer mehr auf, wie gut auch informiert die polnischen Sommeliers und so sind.
Ja,
wahnsinnig gut aufgestellt. Also klingt auch so ein bisschen paternalistisch, wenn man so sagt, die Polen kennen sich damit nicht so gut aus. Ja, aber die sind einfach voll im Stoff. Ja. Die haben vielleicht, weil sie selber so wenig Weinbau haben, wie die Engländer auch, lesen sich halt sehr viel an und probieren sich natürlich alles ran und so.
Arbeiten auch international oft erstmal. Ne?
Ja, ich treffe sie überall, also auch auf Weinreisen und die sind überall vorne mit dabei und wahnsinnig gut einfach informiert. Ja. Gibt es einfach auch Kunden, viele Leute, die gerne Wein trinken noch und auch Qualität vor allem.
Ist schön, ja.
Ja, finde ich auch super.
Auch gern Mosel tatsächlich. Ja,
schön.
Dann haben wir halt Skandinavien, ne? Ist natürlich ein Thema, Norwegen, Schweden, Dänemark, ja.
Da wird also auch noch gerne getrunken.
Zum Glück.
Ja. Und habt ihr auch so den klassischen Endkunden noch? Oder da haben wir nämlich heute auch drüber gesprochen. Der Moselwein e.V. hat heute so ein bisschen seine Ernteergebnisse vorgestellt und sagte dann so, oder haben sich dann so aufgeregt, dass vor allen Dingen der Discount jetzt natürlich versucht, irgendwie die Preise zu drücken, weil alle wissen, irgendwie der Konsum ändert sich und so. Es wird vielleicht weniger Wein getrunken, die Winzer sitzen auf vollen Kellern. Und dann habe ich nochmal gefragt, so wie ist es denn eigentlich mit den Leuten, die früher so aufs Weingut gekommen sind und sich den Kofferraum vollgeladen haben? Gibt es die überhaupt noch? Und dann stellte sich doch raus, die kommen schon noch zu einer Probe, aber die Probe ist dann das Thema. Also und das Weinerlebnis, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. So.
Also ich würde sagen, es gibt auch immer mehr Genusstouristen, die an die Mosel kommen, auch tatsächlich, um einige Weingüter zu besuchen und auch gut zu essen. Es gibt ja auch viele gute, gute Restaurants hier in der Umgebung. Also
Besternte, Unbesternte.
Besternte und Unbesternte, ja. Ihr habt, glaube ich, auch ganz gut gegessen, auch die letzten zwei Tage.
Genau, ohne Stern, aber sehr, sehr fein. Ja. Und eben auf Dörfern, muss man sagen. Mhm. Ja. Es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Großstadt oder so. Nee. Wirklich toll.
Und Die kommen gezielt, gehen zu verschiedenen Weingütern, haben sich vorher schon meistens ihre Reise geplant irgendwie und kaufen dann natürlich jetzt nicht mehr irgendwie wie früher dann 90 Flaschen bei einem Winzer.
Ja, ja.
Genau,
den ganzen Jahresbedarf. Oder
genau, ja. Also das war früher halt tatsächlich so. Ja. Ne? Ein Find Winzer, noch, das ist mein Winzer, hieß es dann immer. Ja, ja. Und ja. Aber ja, ich verstehe es ja auch, ich würde es genauso machen, glaube ich. Also ich würde einfach verschiedene Weingüter besuchen und kaufe auch bei verschiedenen Weingütern kaufen. Und klar, die einen kaufen nur ein paar Flaschen, die anderen kaufen ein bisschen mehr. Ja.
Das heißt, macht ihr auch Events hier oder Veranstaltungen oder ist es mehr in Rheinhessen dann?
Das ist eher in Rheinhessen dann. Also wir machen ab und zu mal was, jetzt auch im November wieder. Da gibt es so ein, von Maxime Herkunft, ein Genussfestival, sage ich jetzt mal, also Maxime Goes Gastro, wo wir dann tatsächlich auch in der außerhalb der klassischen Moselsaison dann mit den Gastronomen hier der Region Veranstaltungen machen. Also Events machen wir dann tatsächlich normalerweise eher in Rheinhessen.
Ja, ja. Aber ich glaube, dieses in der Gastro sich zu zeigen und da auch die Weine eben entdecken zu können, das macht es ja auch aus. Ne? Also ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was es für Schätze gibt. Und wenn ihnen das jemand gut vorstellt zum Essen, dann die, der schmeckt mir immer gut, da verkaufe ich mir was nach. Ne? Ja. Und dann muss natürlich irgendwie die Verfügbarkeit da sein, dass man den auch vielleicht sogar da in dem Restaurant noch nachkaufen kann. Oder man ist jedenfalls, es ist ja meistens vielleicht am Wochenende, dann will man vielleicht nicht unbedingt klingeln beim Winzer, ne? Aber dass man dann irgendwie eine Möglichkeit hat, das irgendwie zeitnah auch zu bestellen. Vielleicht auch mal einen QR-Code hinten drauf hat auf der Flasche oder so. Ne?
Genau. Also da haben wir auch einen Online-Shop. Ne? Also das, das passiert schon auch. Natürlich sind viele dann enttäuscht, wenn es gerade nicht der Jahrgang mehr verfügbar ist, den sie in einem Restaurant bekommen haben, wenn es was Gereiftes war. Aber das hat man schon häufiger, ja.
Ja, ich habe hier noch mir so das Stichwort aufgeschrieben, Klimawandel. Das war auch die letzten Tage so immer wieder auch Thema, wie sich die Winzer darauf einstellen, wie stellt ihr euch darauf ein? Wir haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet, ne, mit dem Kabi und den
höheren Lagen. Also man spürt es schon deutlich, sage ich jetzt mal, dass sich was ändert und dass es gerade in so Jahren wie dieses Jahr doch deutlich früher wird. Man muss sich vom Weinbau her, also von der Weinbergsarbeit her, drauf einstellen. Man hat halt sehr unterschiedliche Jahrgänge. Also man hat einmal die ganz trockenen Jahrgänge, wo du von der Bodenbearbeitung her ganz anders arbeiten musst wie in feuchten Jahrgängen.
Also 21, ne, war glaube ich so sehr trocken, oder?
22 war sehr trocken. Du hast andere Laubarbeit, du hast teilweise mehr, du arbeitest mehr mit Beschattung als früher dann, wo du dann immer auf die Durchlüftung halt wegen der Feuchtigkeit geachtet hast und so. Aber du hast auch dann wieder Jahrgänge dazwischen, die feucht sind, wo du dann, also man muss schon, also ich sag mal, auf jeden Jahrgang sehr individuell reagieren als Winzer tatsächlich. Also das muss ich sagen, ist so die Herausforderung. Noch können wir damit aber ganz gut umgehen.
Und was mir auch aufgefallen ist, es ist viel grüner in den Weinbergen geworden, ganz generell. Also gerade zu so einer Jahreszeit, also wahrscheinlich 2 Monate später noch mehr sichtbar. Da waren ja früher, waren die Berge ja eigentlich hier braun an der Mosel im Winter.
Ja,
ne?
Also es ist, also wir setzen auch schon seit einigen Jahren gar kein Herbizid mehr ein. Und das ist zum Glück eigentlich so auch immer weniger geworden. Also es wird viel mit Begrünung gearbeitet, auch um die Erosion dann in Steillagen zu verhindern und so. Ne? Das
ist also für den Wasserhaushalt wichtig, ne? Glaube ich, diese Begrünung.
Genau.
Erosionsschutz natürlich.
Also man hat dann natürlich im Sommer, wenn es zu, Kühlung, weil die heißen, also die Böden, die halt nicht begrünt sind, wenn da die Sonne drauf knallt, die heizen sich dann noch mehr auf. Ne? Und du hast, Erosionsschutz muss aber dann, die werden dann umgebrochen, wenn es zu heiß ist im Sommer und so. Aber ja, also es ist ein großes Thema, aber
Aber noch habt ihr es irgendwie im Griff so?
Ich würde sagen schon. Ich meine, was man natürlich nicht im Griff hat, sind diese Extremwetterereignisse, die ja auch immer mehr werden, Hagel, Starkregen.
Verluste und so wie in anderen Regionen. Ne?
Das kann Frost, Frühfrost, Frühjahrsfrost, Starkregen, Hagel, das sind halt Sachen, da hast du halt leider keinen Einfluss drauf und bist halt auch dann wirklich sehr abhängig davon.
Also was mir jetzt bei der Apotheke aufgefallen war, das ist eine große Lage, aber die ist natürlich noch tipptopp, also bis zu den Rändern irgendwie bewirtschaftet. Ne?
Ja.
Es gibt ja schon auch Gegenden an der Mosel und auch Weinberge, auch gute Lagen, wo es schon ein bisschen anders
auch
aussieht.
Auch Top-Lagen, ne? Wo es Top-Lagen, schon anders aussieht, ja.
Macht dir das so ein bisschen Sorgen? Dass das irgendwie
ja, das macht einem schon Sorgen. Es ist natürlich immer schlecht, wenn zwischendrin so Weinberge nicht mehr bewirtschaftet werden. Ne? Also ja, was dann weniger ein Problem ist, wenn es dann ein großes Stück ist, was dann bewaldet werden kann oder so. Das ist so ein bisschen geordnet, das ist ja dann auch wieder anders. Aber wenn du so Einzelparzellen zwischendrin hast, die nicht oder nur noch sehr halbherzig bewirtschaftet werden, ist es natürlich vom ganzen, ich sag mal, Krankheitsdruck für die umliegenden Weinberge auch schwierig. Ne?
Da sind dann einfach Tiere, die man nicht unbedingt...
Also Tiere gar nicht eigentlich, aber Pilze. Es sind eher so die, genau, Pilzkrankheiten, ja.
Die dann darüber schwappen.
Ja.
Ja. Gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. So, wie stellst du dir die Zukunft vor für dieses Weingut?
Also,
ja,
schwer
also
zu sagen.
Viele können ja sagen, also viele sagen ja, ich will wachsen oder ich will, ich habe so einen Plan, ich möchte irgendwie immer mehr oder so.
Nee, also gewachsen mit meinem Weingut bin ich tatsächlich bewusst eigentlich nicht oder nur sehr partiell in den letzten Jahren, aber auch einfach bedingt durch diese zwei Weingüter und Pendel. Und also es ist jetzt so eine Größe, die sich gut machen lässt in der Form, wie wir es gerade machen. Und natürlich, wenn jetzt eins von den Kindern sagen würde, ach, ich will unbedingt die Mosel weitermachen, würde ich vielleicht auch noch mal investieren und ein paar Weinberge kaufen. Aber also das warten wir jetzt erstmal ab. Noch sind beide sehr,
Aber hat schon mal unbedarft. Irgendjemand was gesagt in die Richtung oder halten sich bedeckt?
Also die sagen schon mal, also unser Sohn hat, als er ganz klein war, gesagt, das war auch witzig, dann war er hier im Weinberg mit dabei bei der Traumlese und dann hat er gesagt, also die steilen Weinberge hier, die möchte ich nicht machen.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Es ist wirklich steil, Leute.
Ja.
Also das,
aber... Nee, also es ist wirklich noch offen. Also ich glaube, die haben schon Interesse, klar.
Die wachsen ja auch
auch mit auf und mal schauen. Aber ja,
kein
ja.
Druck.
Sollen einfach machen, was sie möchten. Also das, ja. Aber natürlich, klar, schön wäre es schon, wenn beides weitergeht, aber das lässt sich auch nicht planen. Also so die nahe Zukunft, sage ich jetzt mal, nicht in der Quantität, also in den Weinbergen wachsen, sondern eher so die Qualität halt nochmal ausbauen, ja.
Unser kleiner Serviceblock am Ende des Podcasts versuche ich immer noch so ein paar praktische Tipps zu geben für Leute, die Wein lieben. Wenn ich mich an die Mosel rantrinken möchte, wie stelle ich das am besten an?
Wenn ich mich an die Mosel rantrinken möchte, gehe ich am besten zu einem gut sortierten Händler und kaufe mir einfach wirklich verschiedene Weine von verschiedenen Weingütern und probiere mich da mal durch, um eine Richtung zu finden. Und kauf dann in die Richtung dann noch mehr von anderen Weingütern. Also die Mosel ist schon sehr vielfältig, ist auch sehr groß, sehr lang. Der Fluss ist sehr lang und hat sehr viele verschiedene Regionen, jetzt von der Terrassenmosel, Mittelmosel bis an die Saar. Also es ist einfach jede Region sehr, sehr unterschiedlich und von daher muss ich da aus jeder Region mal was probieren.
Ja, und wenn du sagen würdest, um die Mittelmosel ein bisschen zu verstehen, was würdest du sagen, welche Lagen könnte man sich mal holen und daran ziehen?
Um die Mittelmosel zu verstehen, gibt es auch schon vieles.
Ja,
also da würde ich anfangen.
Das ist ein bisschen konkreter. Natürlich kannst du zum Fachhändler gehen.
Wehlener, Sonnenuhr würde ich anfangen und Kracher Wehlener Himmelreich.
Ja.
Also so die,
ja.
Dann würde ich Brauneberger Juffer.
Sehr würzig auch.
Genau, das würde ich mir kaufen und würde dann weitergehen nach Peaceport. Ich meine, es gibt auch zwischendrin, würde dann nach Peaceport weitergehen zum Goldtröpfchen, Apotheke natürlich.
Ja, Prittenheim, genau.
Und dann auch so Törnicher Ritsch ist dann wieder die Leivener Laurentiusleihe. Also es gibt schon auch an der Mittelmosel sehr, sehr viel, was sich zu probieren lohnt.
Ja, und am besten eben Fachhandel, weil man dann nicht bei jedem eine Probeflasche bestellen muss, oder?
Ja, ich meine, das kann man natürlich auch machen, aber es ist
der Winzer natürlich.
Im Fachhandel natürlich etwas einfacher vielleicht, ja, genau.
Ja. Cool. Vielen Dank, liebe Eva.
Ja,
freut da, mich so auch. Schnell ist eine Stunde um.
Ja, wirklich, Wahnsinn, ne?
Das war wunderbar. Vielen Dank.
Danke dir auch.
Wir haben zusammen ja deine letzte Flasche verkostet.
Ja.
Aus 2003, dem superheißen Jahrgang vom Weingut Ökonomierat Rehpolz, das große Gewächs im Sonnenschein. Und du sagst nochmal, die Gewand, wie die heißt die nochmal jetzt?
Ganzhorn.
Aus dem Ganzhorn. Damit stoßen wir jetzt nochmal an, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Zum Wohl?
Ja, hat mich gefreut und der Wein ist wirklich, macht wirklich Spaß.
Absolut, von Anfang bis Ende.
Verändert sich auch, ne?
Also ja, ist total. Wirklich, ja. Gibt es natürlich nicht mehr.
Nee.
Außer bei dir gab es noch eine Flasche.
Außer im Weingut. Also die haben schon eine gut sortierte Schatzkammer.
Ja. Okay, da müsste man dann mit den Rebholzens mal telefonieren.
Genau.
Ja, aber danke dafür, dass du den mit mir geteilt hast und herzlichen Dank natürlich gefreut. Auch an euch da draußen. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt, habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.